Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Wir beschäftigen uns dieses Mal mit einer Studie der Universität Salzburg über die Relevanz des nicht kommerziellen Rundfunks, also den freien Radios und den freien Fernsehsendern, und sprechen dazu mit Josef Trappel, dem Leiter des Fachbereichs Kommunikationswissenschaft. Und wir widmen uns dem Zuverdienstverbot für Arbeitslosengeldbeziehende, das seit Jahresbeginn in Kraft ist, dass das viele Menschen und besonders im Kunst- und Kulturbereich Tätige besonders hart trifft. Darüber sprechen wir mit Gerhard Ruiz von der IG Autorinnen und Autoren, die kürzlich einen Unterstützungsaufruf zur Abschaffung des Zuverdienstverbots veröffentlicht hat. Hallo und herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Nicht kommerzielle Rundfunkveranstalter, was sie tun und was sie leisten, so heißt die neue Studie der Universität Salzburg, die vergangene Woche in Wien präsentiert worden ist. Auftraggeber ist die RTR, die Rundfunk- und Telekom-Regulierungs GmbH, die nicht nur die Bereiche Telekom, Post und Medien reguliert, sondern auch für die Förderungen zuständig ist, etwa im Rahmen des nicht kommerziellen Rundfunkfonds. Dass die RTR da wissen möchte, wie relevant nicht kommerzielle Medien, also freie Radios und Fernsehsender, tatsächlich sind, ist also verständlich und nachvollziehbar. Die Studie des Fachbereichs Kommunikationswissenschaft der Uni Salzburg ist eine qualitative Erhebung mittels intensiver Interviews und sie bescheinigt dem nicht kommerziellen Sektor jedenfalls eine eigenständige demokratische Medieninfrastruktur zu sein und sie stellt, so viel sei verraten, den freien Medien ein denkbar gutes Zeugnis aus, was die Relevanz anbelangt, etwa für die öffentliche Teilhabe, gesellschaftliche Kommunikation, Medienbildung und eben für die Bedeutung bei der Stärkung und Weiterentwicklung der Demokratie. Wie genau diese Ergebnisse entstanden sind und wie sie im Einzelnen zu interpretieren sind, darüber habe ich am Telefon mit dem Leiter des Fachbereichs Kommunikationswissenschaft der Uni Salzburg, Universitätsprofessor Josef Trappel, gesprochen. Ja, am Telefon begrüße ich jetzt den Universitätsprofessor Josef Trappel, Leiter des Fachbereichs Kommunikationswissenschaft an der Universität Salzburg. Hallo, danke, dass Sie sich für das Freie Radio Salzkammergut Zeit nehmen.
Sehr gern.
Ja, vergangene Woche ist also die Studie zu den nicht kommerziellen Rundfunkveranstaltern, also die freien Radios und die freien Fernsehsender in Wien, präsentiert worden. Bevor wir auf die Ergebnisse der Studie kommen, sprechen wir über das Studiendesign. Es handelt sich um eine qualitative Studie auf Basis von Interviews. Wie genau hat denn das ausgesehen und warum ist denn diese Form auch gewählt worden?
Also ganz grundsätzlich gibt es ja in der Wissenschaft irgendwie die beiden Methodenstränge. Das eine ist die qualitative Forschung, wo es im Wesentlichen darum geht, Zahlenreihen zu bilden, Hypothesen zu stützen, die man schon im Vorhinein entwirft und dann versucht, über empirische Daten diese Annahmen zu stützen. Und die andere Seite ist die qualitative Forschung, wo es eher darum geht, Erkenntnis zu gewinnen, etwas besser zu verstehen. Es gibt dann auch noch die Variante, beides miteinander zu verbinden. Aber im Zusammenhang mit dem nicht kommerziellen Rundfunk erschien es uns sinnvoll, nicht quantitativ vorzugehen, sondern eben die Qualitäten des nicht kommerziellen Rundfunks für die Gesellschaft zu erfassen und die dann auch zu vergleichen mit den Aussagen der betroffenen Programmmacherinnen und Programmmacher, die dann eben sagen können, dort legen wir Wert drauf, dort legen wir weniger Wert drauf, das ist unsere Leistung, die wir erbringen, die aber eben nicht messbar ist durch Zahlen.
Gesprochen wurde da mit vier freien Radios, namentlich Agora in Kärnten, Proton in Vorarlberg, Freies Radio Freistadt und Freies Radio Salzkammergut sowie den drei Fernsehsendern FS1 in Salzburg, DorfTV in Linz und Okto in Wien. Wie ist es denn zu dieser Auswahl gekommen? Ist die Gewichtung mit vier Radios und drei Fernsehsendern hier ja absichtlich ein bisschen anders als in der Realität, wo die Gewichtung ja so 15 Radios zu drei Fernsehsendern ist?
Die Auswahl haben wir einerseits getroffen aufgrund der ökonomischen Rahmenbedingungen. Also wir hatten eine begrenzte Anzahl von Interviewmöglichkeiten, die wir wahrnehmen konnten. Uns war dann wichtig, dass wir Österreich in der Fläche abbilden. Das heißt, von Vorarlberg bis Wien gewissermaßen. Das war das erste Auswahlkriterium. Das zweite war natürlich, dass wir sowohl Radio als auch Fernsehen haben wollten. Und das dritte Kriterium war dann unterschiedliche Größen, also solche, die am Land sind, solche, die in der Stadt sind. Man hätte natürlich auch andere wählen können, aber in einer qualitativen Forschung muss man halt dann irgendwann eine Entscheidung treffen. Und ich denke, dass wir eine gut ausgewogene Mischung von Kandidatinnen befragt haben, die auch sehr unterschiedliche Hintergründe hatten, was ihre Motivation betrifft, was die Reichweite betrifft, was die Ausstrahlung betrifft. Also ich glaube, dass wir eine ganz gute Wahl getroffen haben.
Die Studie führt an, dass die Relevanz, um die es ja geht, des nicht kommerziellen Rundfunks nicht nur in Reichweitenzahlen oder Klickraten gemessen werden kann und führt den Begriff der aktivierenden Reichweite ein. Was ist denn damit gemeint?
Ja, die aktivierende Reichweite ist genau das, was viele andere Medien in der ersten und der zweiten Säule, sogenannte erste und zweite Säule, nicht bieten, weil die liefern an das Publikum ein Produkt, ein mehr oder weniger fertiges Produkt als Radio- oder als Fernsehprogramm, und das Publikum kann einschalten oder ausschalten, aber viel mehr Interaktionsmöglichkeiten gibt es nicht, außer ein Phone-In vielleicht noch. Die aktivierende Reichweite bedeutet, wie viele Menschen sind an der Produktion, an der Herstellung, am Durchdenken von Programmen beteiligt, und dieses aktivierende Element ist ja eine konstitutive Größe im nicht kommerziellen Rundfunk, nämlich das Zusammenarbeiten mit den Programmmachern, mit den Menschen, die hinter Mikrofon sind. Das sind nicht die Experten, das sind nicht die fertigen Profis, sondern das sind Menschen wie Sie und ich, die versuchen oder die sich versuchen am Programm machen, und das aktiviert die Menschen sehr viel stärker, das aktiviert die Partizipation, das aktiviert die Ermöglichung von Teilhabe am Prozess. Das ist etwas, was den nicht kommerziellen Rundfunk eben auszeichnet.
Da geht es natürlich um die Leistungen des nicht kommerziellen Rundfunks, die jetzt über die produzierten Inhalte eben, wie Sie gesagt haben, hinausgehen. Uns beim Freien Radio ist dieser Umstand natürlich klar, weil wir mit vielen Menschen, auch Jugendlichen und Kindern zum Beispiel, in Kontakt sind und über Ausbildungsangebote, etwa Workshops, wo es nicht immer eine Radiosendung daraus dann entsteht. Zu welchen Schlüssen kommt denn die Studie, worin genau der Mehrwert des nicht kommerziellen Rundfunks auch jenseits seiner Hörprodukte liegt?
Ja, wir haben das eingeteilt sozusagen in sechs unterschiedliche Wirkungsräume, wie wir es nennen. Und da ist dabei eben auch die Infrastruktur zum Beispiel. Ja, also die nicht kommerziellen Veranstalter bieten eine Infrastruktur für eine zivilgesellschaftliche Vernetzung. Das steht eben den Menschen zur Verfügung und nicht nur professionellen Medien- und Programmmachern. Es hat mit Entschleunigung zu tun, ein ganz wichtiger Wirkungsraum aus unserer Sicht, nämlich der Umstand, dass mehr Zeit vorhanden ist, sowohl Sendezeit als auch Vorbereitungszeit. Der kommerzielle Druck entfällt beim nicht kommerziellen Rundfunk, darum heißt er eben auch nicht kommerziell. Und dort gibt es mehr Zeit für die Herstellenden. Es gibt, was wir einen tiefen Raum genannt haben, also etwas, wo Produkte, wo Ideen, wo Programme in die Tiefe entwickelt werden können. Man kann auch nochmal ein zweites Mal, ein drittes Mal nachfragen. Es ist nicht dieser Zeitdruck, der in einer anderen kommerziellen oder auch öffentlichen Sendung vorhanden ist. Und am Ende ist es auch ein ästhetischer Experimentierraum, so haben wir das genannt, nämlich ein Raum, wo unterschiedliche Formate ausprobiert werden können, wo nicht alles fix und fertig sein muss, wo man auch mal ein Risiko eingehen kann, wo man was ausprobieren kann. Alles das sind Faktoren, die den nicht kommerziellen Rundfunk auszeichnen.
Die Möglichkeit, auch sich eigenständig publizierend an die Öffentlichkeit zu wenden, hat der Sektor ja nicht mehr wie früher als Alleinstellungsmerkmal. Auch im Internet, den sozialen Medien kann das getan werden. Sehen Sie da diesbezüglich Unterschiede auch zu den freien Medien und den Angeboten der großen Internetplattformen?
Das war eine Diskussion, die vor 2-3 Jahren geführt worden ist, ob sich das nicht jetzt überlebt hat mit den digitalen Plattformen. Und ich glaube, wir können heute wissenschaftlich auch gut begründet antworten, nein, das hat sich nicht überlebt. Die digitalen Plattformen funktionieren nach völlig anderen Regeln und diese Regeln in den Plattformen werden nicht etwa von denjenigen etabliert und institutionalisiert, die das nutzen, sondern die Regeln werden vorgegeben von den Plattformeigentümern. In der Regel sind das US-amerikanische große kommerzielle Unternehmen oder in einem Einzelfall ein chinesisches Unternehmen, das aber auch unter stark amerikanischem Einfluss steht. Und dort werden die Regeln definiert. Dort wird definiert, was gesagt werden kann, was nicht gesagt werden kann. Dort werden Beiträge gelöscht und verändert, moderiert, ohne dass diejenigen, die hier Teilhabe signalisieren wollen, überhaupt mitreden können. Und das macht einen Riesenunterschied. Also wenn ich im Internet auf den Plattformen mich äußere, dann tue ich das nach den Regeln von Meta oder Google oder YouTube. Wenn ich mitmache beim nicht kommerziellen Rundfunk, dann bestimme ich auch die Regeln mit. Dann bin ich dort Teil eines Kollektivs. Wir nennen das auch die Digital Commons, die eben eine völlig andere Eigentümerstruktur und Entscheidungsstruktur aufweisen.
Also da spielt dann auch die Kommerzialität, das ist sagen, dieser Plattformen wie Facebook, TikTok etc. eine Rolle. Man ist dann einfach Teil der Verwertungslogik auch der Internetkonzerne, oder?
Genau, also und das Produkt, das man dort abliefert, entspricht dann dieser Verwertungslogik dieser Plattformen und hat mit nicht kommerziell nichts mehr zu tun und hat auch mit Selbstbestimmung wenig zu tun. Dazu kommt, dass in der Regel die nicht kommerziellen Rundfunkveranstalter eben in Teams arbeiten, während viele, die sich im Internet betätigen, als Influencer zunächst einmal alleine beginnen oder zu zweit oder in einer kleinen Gruppe, was aber in der Regel keine redaktionelle Arbeit bedeutet, sondern man äußert sich einfach im Internet.
Am Telefon sprechen wir mit Universitätsprofessor Josef Trappel über die kürzlich präsentierte Studie zur Relevanz vom nicht kommerziellen Rundfunk. Das Selbstverständnis der freien Radios und des freien Sektors ist der demokratiefördernde Faktor, ist da sozusagen eingeschrieben. Sehen Sie durch diese Studie diese demokratiepolitische Funktion der freien Medien bestätigt?
Ja, das ist ein zentrales Ergebnis unserer Untersuchung, dass der nicht kommerzielle Bereich zu dieser Weiterentwicklung der Demokratie beitragen kann. Demokratie ist ja ein altes Konzept unterdessen, das auch sehr unterschiedlich interpretiert wird. Demokratie lebt aber immer von der Beteiligung der Betroffenen. Also die Entscheidungsbeteiligung der Entscheidungsbetroffenen ist ein Kernmerkmal der Demokratie. Und die nicht kommerziellen Rundfunkveranstalter leben genau diese Idee, dass eben diejenigen, die von den Entscheidungen betroffen sind, eben auch mitentscheiden. Das ist weder im öffentlichen Rundfunk im Einzelnen der Fall, noch im kommerziellen Rundfunk. Und diese demokratiestärkende Wirkung des nicht kommerziellen Rundfunksektors ist ein zentrales Ergebnis unserer Studie und ich glaube, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Medien, die in diesem Markt tätig sind.
Hintergrund zur Forschungsvoraussetzung ist ja auch, dass Förderungen für den nicht kommerziellen Rundfunk oft auch im Zusammenhang mit Reichweitenzahlen hinterfragt werden, beziehungsweise wie es kürzlich Radio Orange ergangen ist, Förderungen auch eingestellt werden. Kann diese Studie die Förderwürdigkeit von freien Radios und Fernsehsender belegen?
Ja, wir legen das natürlich offen. Unser Auftraggeber ist die RTR. Das ist eine Organisation innerhalb der Com Austria. Und diese RTR vergibt auch die Förderungen im Rundfunkbereich. Und es ist davon auszugehen, dass der Fördergeber aufgrund unserer Untersuchung die weitere Förderungspraxis anpasst. Das Ergebnis ist, dass der nicht kommerzielle Rundfunksektor bedeutsam ist für den Medienstandort Österreich. Es ist eine dritte Säule und nicht nur ein Anhängsel. Und diese dritte Säule kann natürlich nur funktionieren, weil sie eben nicht kommerziell ist, indem sie auf andere Mittel zurückgreift, in dem Fall auf öffentliche Mittel. Und ich gehe davon aus, dass der Fördergeber die Studie sehr genau lesen wird und auch anwenden wird als Begründung und Rechtfertigung für einen zweckmäßigen Einsatz der öffentlichen Mittel.
Bei der Studie ist, wir haben es gehört, bewusst nicht mit klassischen Reichweitenzahlen operiert worden. Wie würden Sie denn aber generell solche Reichweitenzahlen in ihrer Bedeutung auch für die Relevanz des nicht kommerziellen Rundfunks beurteilen?
Das mit den Reichweitenzahlen ist eine schwierige Sache. Reichweiten werden überhaupt eigentlich erst erhoben, seit es die Werbung gibt. Denn die werbetreibende Wirtschaft hat natürlich ein Interesse daran zu wissen, wie wirksam oder wie effektiv ist ihre Werbung. Und man hat, wenn man zurückgeht in die Geschichte, sieht man, dass erst Reichweitenmessungen stattgefunden hat, als es kommerzielle Medien gegeben hat. Das heißt aber auch, die Instrumente sind an den Bedürfnissen der werbetreibenden Wirtschaft ausgerichtet. Und diese Instrumente jetzt anzuwenden auf den nicht kommerziellen Rundfunk, der eben per se nicht kommerziell ist, ist von vornherein schwierig. Und das Zweite ist, dass wir eben der Meinung sind, und daher haben wir die Studie auch qualitativ angelegt, dass eben nicht die absolute Reichweite entscheidend ist, sondern dass eben diese aktivierende Reichweite entscheidend ist, welche Menschen sind beteiligt, wie stark sind die vernetzt innerhalb der Gesellschaft, was man aber quantitativ nicht ausdrücken kann oder nicht sinnvoll ausdrücken kann. Es gibt immer wieder Versuche, das zu quantifizieren, indem man sagt, ja, wir definieren jetzt eine bestimmte Zielgruppe und innerhalb dieser bestimmten Zielgruppe messen wir dann, wie viel von denen hören jetzt das Radio oder sehen das Fernsehprogramm. Aber das sind alles Hilfskonstruktionen, die, glaube ich, dem Gegenstand nicht gerecht werden.
Josef Trappel, Leiter des Fachbereichs Kommunikationswissenschaft an der Universität Salzburg. Jetzt gibt es bei der Studie viele positive für den Sektor, was seine Relevanz betrifft, doch ermutigende Ergebnisse. Wir bekommen das ja auch immer wieder mit hier, viele positive Rückmeldungen. Gibt es viele Menschen, die freien Radios und ihre freien Radios auch vor Ort als demokratisch und medienpolitisch wichtig einschätzen? Trotzdem ist die Wahrnehmung in der breiten Öffentlichkeit diesbezüglich nicht immer gegeben. Was könnte denn aus Ihrer Sicht unternommen werden, um auch die breite Öffentlichkeit von der Bedeutung freier Medien zu überzeugen?
Ja, das ist eine zentrale Managementaufgabe des dritten Sektors, dafür zu sorgen, dass eben die Resonanz in der Gesellschaft größer wird. Ich glaube, es ist die Felder sind vorgegeben. Das eine ist der ganze Ausbildungsbereich, in dem der nicht kommerzielle Rundfunksektor natürlich öffentlich werden kann und Öffentlichkeit erzeugen kann. Das zweite sind zivilgesellschaftliche Gruppen, die man einladen kann, hier mitzumachen. Das tun auch viele. Und ich denke, auch in unserer Untersuchung haben wir gesehen, die öffentliche Sichtbarkeit im öffentlichen Raum ist wichtig. Das heißt, wenn es Feste gibt, wenn es Veranstaltungen gibt, dass man dann eben auch visuell und mit dem Mikrofon und mit der Kamera, je nach Medium, präsent ist und hier signalisiert, wir sind da, wir können auch länger senden, wir können auch Sendungen machen, die vielleicht mal eine Stunde oder zwei Stunden dauern über einen bestimmten Event. Ich glaube, diese öffentliche Sichtbarkeit ist ein ganz wichtiges strategisches Ziel für den nicht kommerziellen Rundfunk, um nachzuweisen und zu zeigen, wir sind da, wir sind für euch da, wir machen etwas, was für die Gesellschaft wichtig ist. Und viele von den Befragten machen das auch regelmäßig und ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch in Zukunft gut funktionieren wird.
Wir haben es gehört, wir werden uns auch weiterhin bemühen, das zu tun. Meine letzte Frage, hat Sie bei der Untersuchung, bei der Studie etwas persönlich überrascht? Hat es da neue Erkenntnisse gegeben oder war Ihnen das vorher schon soweit bewusst?
ich bin kein frisch gefangter Wissenschaftler, wie man so schön sagt auf Österreichisch, sondern ich mache das schon seit vielen Jahren, daher war ich nicht überrascht. Aber ich finde die Dynamik, die sich gezeigt hat in den Gesprächen, die wir geführt haben und auch in der Ernsthaftigkeit, mit der die Kolleginnen und Kolleginnen in den einzelnen Sendern tätig sind, die fand ich schon sehr toll. Und die Vielfalt, die sich uns offenbart hat, fand ich auch sehr toll. Also es geht nicht nur darum, dass immer wieder dieselben Personen dieselben Sendungen machen und daher auch im Publikum bekannt sind, sondern es sind immer wieder neue Stimmen da, es sind neue Anliegen da, es sind neue Ideen da. Und diese Vielfalt, die hat mich eigentlich schon überrascht, muss ich zugeben. Das ist etwas, was ich, wo ich mir gedacht habe, na, das sind jetzt schon 20 Jahre vergangen, manche feiern ihr Jubiläum in diesen Wochen. Das ist so ein bisschen verkrustet, aber nein, das habe ich zur Kenntnis genommen, das ist nicht verkrustet, sondern das bewegt sich sehr agil und das finde ich sehr schön.
Josef Trappel, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch und Ihre Einschätzung. Beste Grüße nach Salzburg.
Ich danke für das Gespräch mit Ihnen.
Josef Trappel, Fachbereichsleiter der Kommunikationswissenschaft der Uni Salzburg, über die Studie zur Relevanz des nicht kommerziellen Rundfunks mit wichtigen und für die freien Medien sehr positiven Ergebnissen, die die Bedeutung nicht kommerzieller Medienstrukturen für die Gesellschaft und die Demokratie wissenschaftlich belegt und vielleicht auch zu größerem Bewusstsein führen könnte für den Stellenwert freier Medien und auch zur breiteren Akzeptanz der förderwürdig und Notwendigkeiten in diesem Sektor. Die Studie ist nachzulesen über die RTR-Homepage. Wir geben den Link zum Widerhall-Artikel auf freiesradio.at. Dass auch bei größeren Bevölkerungsgruppen ein Bewusstsein möglich ist für die Wichtigkeit der öffentlichen Finanzierung von Medien, die im allgemeinen Interesse sind, hat gerade kürzlich die Abstimmung in der Schweiz gezeigt, wobei es dort natürlich um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das Votum gegen eine große Kürzung des Rundfunkbeitrags gegangen ist. Aber die Bereiche öffentlich-rechtlicher und nicht kommerzieller Rundfunk haben ja beide einen großen Stellenwert in einer von Medienfreiheit und Mediensorgsamkeit getragenen, offenen und rechtsstaatlichen Demokratie und sollten auch keinesfalls gegeneinander ausgespielt werden. Und bevor ich jetzt gänzlich in einen Kommentar verfalle, wenden wir uns unserem zweiten Beitrag zu. Seit 1. Jänner ist in Österreich ein Zuverdienstverbot bei Arbeitslosengeldbezug in Kraft. Bis dahin durfte man, war man arbeitslos gemeldet, zum Arbeitslosengeld zusätzlich Beträge unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze dazu verdienen. Im Vorjahr waren das zum Beispiel 551 Euro brutto monatlich, die dazu verdient werden durften. Mit Anfang dieses Jahres ist diese Möglichkeit bis auf wenige Ausnahmen fast gänzlich gestrichen worden. Erklärungen gibt es seitens der Politik einige dafür. Die wichtigste neben den allgemeinen ressortübergreifenden Sparmaßnahmen: man wolle einen Anreiz schaffen, um Arbeitsfähige möglichst schnell in Vollbeschäftigung zu bringen. In vielen Bereichen ist das aber gar nicht so einfach möglich, besonders Menschen, die im Kunst- und Kulturbetrieb tätig sind, zum Teil auch in der Medienbranche, sind von dieser Maßnahme stark betroffen, mitunter existenzbedrohend. Das erzählt Gerhard Ruiz, Geschäftsführer der IG Autorinnen und Autoren, die zusammen mit anderen Interessensvertretungen kürzlich einen Unterstützungsaufruf zur Abschaffung des Zuverdienstverbots aufgesetzt hat. Magdalena Stammler hat Gerhard Ruiz anlässlich dessen in Wien getroffen.
Ja, ich bin hier in Wien und treffe Gerhard Ruiz, den Geschäftsführer der IG Autorinnen und Autoren. Wir haben uns hier in der Buchhandlung List ganz schnell eine Unterkunft gesucht, um dieses Interview aufzuzeichnen. Hallo, Gerhard Ruiz.
Ja, hallo, freue mich.
Danke für die kurzfristige Zusage auch. Ja, wir treffen uns, weil die IG Autorinnen und Autoren hat zusammen mit dem Kulturrat und anderen Interessensvertretungen einen Aufruf zur Unterstützung verfasst, in dem es darum geht, das Zuverdienstverbot bei Arbeitslosigkeit aufzuheben. Das ist seit 1.1. dieses Jahres in Kraft und im Aufruf heißt es, dieses Verbot träfe Künstlerinnen, Kultur- und Medienarbeiterinnen besonders hart. Warum ist das so?
Das Erstaunliche an diesem Gesetz ist, dass sich kein Mensch überlegt hat, dass es eigentlich für die Berufsbilder der Kunst- und Kulturschaffenden völlig ungeeignet ist. In der Kunst und Kultur ist es so, dass es viele kurzfristige, kurzzeitige Beschäftigungsverhältnisse gibt. Und die sind zum Beispiel in dem Fall, wenn ich Arbeitslosengeld beziehe, ausgeschlossen. Das heißt, ich kann sie weder planerisch einbeziehen, noch kann ich sie zulassen, außer bei Verlust des Arbeitslosengeldes. Das heißt, es ist verblüffend, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Es darf auf keinen Fall so bestehen bleiben, weil das würde ganz, ganz viele künstlerische Existenzen zerstören, weil sie nicht mehr planbar sind. Es gibt andere Berufe, wo man davon ausgehen kann, es gibt längerfristige, selbstständige Mitarbeit und Mitarbeitsmöglichkeiten. In der Kunst und Kultur ist das anders. In der Kunst und Kultur geschieht viel auf Abruf. Es geschieht auch viel kurzfristig und das sind aber sozusagen auf wenige Tage beschränkt an Einnahmenquellen, die unverzichtbar sind. Und jetzt muss man davon ausgehen, dass ja in vielen Fällen Kunst- und Kulturschaffende ja nicht große Sockelbeträge erhalten in der Arbeitslosenversicherung, sondern mitunter auch sehr kleine. Das heißt, auch darauf angewiesen sind, dass sie Zuverdienste haben, um überhaupt ihre Existenz bestreiten zu können. Also kurzum, wer da mit wem was verhandelt hat, ist völlig unverständlich, mit uns jedenfalls niemand. Und ich denke mir, das wird sicher der Stahlindustrie nützen. Ich stelle mir das jedenfalls vor oder ich hoffe es wenigstens, dass es dort nützlich ist. Ganz sicher aber nicht den Kunst- und Kulturschaffenden.
Ja, was bedeuten denn diese kleinen Jobs, von denen Sie gesprochen haben, für Künstlerinnen, Kultur- und Medienarbeiterinnen, diese geringfügigen Zuverdienstmöglichkeiten?
Wenn man sich die Entwicklung auf dem Theater und im Film oder auch in anderen Sparten, dort wo überhaupt noch gemischte Arbeitsverhältnisse der Fall waren, ansieht, dann merkt man, es gibt sowas wie das lebenslange Beschäftigtsein an Häusern überhaupt nicht mehr. Entweder gibt es Ensembles, die mit Intendantinnen und Intendanten kommen und gehen, oder aber es gibt überhaupt nur Gastaufenthalte für Produktionen. Das heißt, es gibt eine völlig andere Beschäftigungssituation, sodass es auch namhaftesten Leuten nicht möglich ist, durchgehend fixe Beschäftigungsverhältnisse zu haben. Das heißt, also alle jobben sich irgendwie durch. Und müssen sich auch irgendwie durchjobben. Das trifft natürlich auch den Film ganz besonders. Aber es trifft selbst diese Mischarbeitsverhältnisse, wenn man sozusagen als Autor oder Autorin sowas hat wie einen Brotjob, mit dem man das Schreiben absichert. Also ich arbeite in der Werbung, ich arbeite in der Öffentlichkeitsarbeit, ich arbeite publizistisch, um mir leisten zu können, dass ich meine Erzählungen schreibe, meine Romane schreibe, meine Gedichte schreibe, meine Liedtexte schreibe und sonstiges. Wenn mir aber sozusagen diese Finanzierungsgrundlage wegbricht und ich habe sozusagen, ich werde arbeitslos und ihr blöderweise Einkommen aus Tantiemen und ich habe eine aufrechte Tätigkeit, die ich noch weiter ausübe, dann muss ich mich ständig entscheiden, lebe ich von ganz wenig oder von gar nichts mehr oder vom Zufall oder das heißt, man wird eigentlich vor eine Wahl gestellt, die keine Wahl ist. Und das macht es unglaublich schwer, jetzt nur mehr für den Augenblick, um sich durchzuwursteln. Was noch dazu kommt, ist, das ist die vorprogrammierte Altersarmut.
Sie haben jetzt die Tantiemen angesprochen, die sind auch davon betroffen. Das heißt, wenn man dann als Künstlerin, Künstler, der vielleicht einen Brotjob hat, so wie eben beschrieben, arbeitslos wird, die Arbeit verliert, diesen Brotjob verliert und dann aber Tantiemen aus der künstlerischen Tätigkeit bekommt, dann verliert man auch das Arbeitslosengeld?
Solange man die Tätigkeit nicht ruhend gestellt hat, sondern sie ausübt, und das ist ja für Künstlerinnen und Künstler eigentlich bis zum Tod der Fall, ist es so, dass alle diese Einkommen gerechnet werden. Und jetzt kommt es noch dazu, dass ich manche dieser Einkommen überhaupt nicht steuern kann, wenn sie von Verwertungsgesellschaften kommen. Ich kann sie nicht steuern, ich muss sie nehmen. Und in dem Augenblick, wo ich sie nehmen muss, das heißt schon auf Verdacht, dürfte ich sagen, ich darf nie arbeitslos werden, weil ich kriege einmal im Jahr möglicherweise eine Abrechnung einer Verwertungsgesellschaft und die beträgt irgendwie von mir aus auch nur eine kleinere Summe. Aber Tatsache ist, sie führt schon zum Erlöschen des Arbeitslosengeldes. Das heißt, im Grunde genommen passiert genau das Gegenteil von dem, was die Regierung proklamiert hat im Regierungsprogramm, nämlich sie will die Künstlerinnen und Künstler besser sozial absichern. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich habe Zuschriften inzwischen von Leuten, die wirklich nur noch verzweifelt sind. Und ich denke mir, also unsere Pflicht ist das sowieso zu hören, aber hört das die Politik nicht?
Naja, apropos Politik, da gibt es dieses Zitat von Wirtschaftsminister Hartmannsdorfer, der es als leistungsfeindlich beschrieb, über Monate hinweg in einer Kombination aus AMS-Leistung und Nebenjob zu leben, zu bleiben. Was sagen Sie dazu?
Naja, mich wundert diese Ahnungslosigkeit. Wir versuchen seit 50 Jahren in den verschiedenen Interessenverbänden darüber aufzuklären, welche Arbeit es ist, als Künstler zu leben oder zu leben zu versuchen. Ich kann es damit nur mit Karl Valentin beantworten. Die Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Und genau das trifft für uns alle zu. Wir haben, wer immer das künstlerische Leben kennt, ob das jetzt darstellende Kunst ist, Musik, Literatur, bildende Kunst, egal was auch immer, weiß, dass es eigentlich immer ein 200%-Job ist, bei bestenfalls 100% Ertragsmöglichkeiten, eher 50%. Das heißt, also ich kenne nur lauter Leute, die rund um die Uhr ihren Beruf ausüben und dieses Bild vom feudal existierenden Künstler, von der feudal existierenden Künstlerin, das Gegenbild übrigens zum verarmten Künstler und zur verarmten Künstlerin, das ist halt ein Bild, das ist nicht die Realität. Die Realität ist Knochenarbeit, ich kenne das aus verschiedenen Perspektiven her. Ich habe selber mal jahrelang gespielt, ich war ja Darsteller jahrelang und die Arbeitstage enden nach Mitternacht, inklusive, dass man ausatmen muss und beginnen eigentlich wieder um 8, 9, nämlich als Arbeitstag, nicht als Zeit, wo man aufsteht. Das heißt, also, das sind Schwerstarbeiten und das hat man dann 6-mal in der Woche und in manchen Engagements 7-mal in der Woche und manchmal 2 Vorstellungen am Tag und manchmal 2 Proben am Tag. Und immer ineinander verschachtelt schon das nächste Projekt. Also das können nur absolut Ahnungslose so sagen. Und ich würde mir wünschen, die würden einmal sozusagen auch einsteigen als Beobachter, Beobachterinnen in den Arbeitsalltag von den meisten von uns und nicht nur dem Aberglauben aufsitzen, so gut möchte ich es auch haben wie der in den 1,5 Stunden auf der Bühne. Selbst dieses es gut haben auf der Bühne ist noch schwerste Knochenarbeit, weil dort oben muss man bestehen. Und wenn man dort oben nicht besteht, ist man weg. Und es gibt keine anderen Hochrisikoberufe, wo man eigentlich mit dem nächsten Projekt schon wieder scheitern kann. Das heißt, ich habe 10 Bücher, die alle hochgelobt werden und das 11. wird verrissen. Und wenn das 12. auch noch verrissen bin, bin ich weg. Also das heißt, diese ganzen Aufstiegskarrieren sind auch sehr, sehr absturzgefährdet. Also da von irgendwas zu reden, wie Work-Life-Balance oder so, das spielt sich so in der Kunst jedenfalls ganz sicher nicht ab.
Sie haben am Anfang des Gesprächs schon gesagt, Sie kennen etliche Kollegen, auch arrivierte Kollegen und Kolleginnen, die sich durchhandeln mit Jobs, also ein fixes Engagement zu finden, ob jetzt in der darstellenden Kunst oder in anderen Kunstformen, ist denkbar schwierig, auch eben für arrivierte KollegInnen. Gibt es dann nicht vielleicht einfach viel zu viele, die Kunst machen wollen und das ist jetzt sowas wie eine Erschwernis, damit es nicht ganz so viele sind und jetzt kommen halt nur die Allerbesten durch, die halt auch ihr Leben damit machen können.
Naja, das ist das nächste Märchen, das erzählt wird, dass von allem viel zu viel da ist. Wir reden ja hier von Leuten, die es angeblich eh geschafft haben, die also Engagements haben, die publiziert werden, die auf Bühnen geholt werden. Wir reden von den Leuten, die das ja sichtbar machen, was sie künstlerisch machen. Wir reden nicht von denen, die diese Hürde nicht schaffen. Da kann man drüber reden, sozusagen über Qualifikationsnotwendigkeiten oder über ein zu viel von oder, aber es gibt ja sowieso Vorgänge, wo sich Leute qualifizieren müssen und wir reden hier von qualifizierten Personal, von denen man zujubelt, beispielsweise auf Bühnen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich Verhandlungen hatte mit Willi Residaritz und ich waren verhandeln mit der Arbeiterkammer, warum wir Abgeltungen haben wollen für Digitalkopien und ein und dieselbe Funktionärin der Arbeiterkammer, die gesagt hat, das geht alles überhaupt nicht, das ist eine unzulässige Belastung der Konsumenten und Konsumentinnen, hat andererseits aber von Willi Uli Resitaritz ein Autogramm wollen, weil alle ihre Kolleginnen und Kollegen sie darum beneiden. Das heißt, in dieser Art von schizophrener Begegnung leben wir. Auf der einen Seite bewundert, auf der anderen Seite wird uns unterstellt, wir leben in Saus und Braus und wir haben von allem zu viel und man kann uns sozusagen entprivilegieren. Und Tatsache ist, wir würden gerne wenigstens dasselbe haben, was der große Bevölkerungsquerschnitt hat, nämlich eine Sozialversicherung, die funktioniert. Die gibt es nicht bei uns.
Das ist der nächste Missstand. Ja, jetzt reden wir gerade über das Verbot des Zuverdienst neben dem Arbeitslosengeld. Ja, Gerhard Ruiz, hindert denn aus Ihrer Sicht ein geringfügiger Zuverdienst potenzielle ArbeitnehmerInnen aus der Kunst- und Kulturbranche daran, überhaupt Vollzeitstellen oder andere Anstellungsformen zu suchen?
Es ist ganz sicherlich der Fall, dass man, weil man das ist halt so im Theater oder auch im Film, wenn ich was ablehnen muss, ja, ich werde nicht nach den Motiven gefragt, wenn ich was ablehne, also die kleinen Jobs, dann gilt man schnell als, der ist nicht interessiert, die ist nicht interessiert. Das heißt, also man handelt sich Nachteile ein. Ne? Und jetzt kann ich mir aussuchen, handle ich mir berufliche Fortentwicklungsnachteile ein oder handle ich mir Existenzkrisen ein? Und vor diese Zwangslage gestellt zu werden, ist allein schon ein Wahnsinn. Natürlich ist es auch, es gibt auch Leute, die sagen, kommt einem Berufsverbot gleich, einem Berufsausübungsverbot. Und das ist sicher nicht falsch, weil eben es nicht so ist, dass es den angestellten Schauspieler auf Lebenszeit gibt oder die pragmatisierte Schauspielerin auf Lebenszeit. Jetzt abgesehen einmal von der Mentalität, aber nicht vom sozialen Verhältnis. Das gibt es so nicht. Und das heißt, man muss eigentlich auch seine Entwicklung sehr genau planen. Man muss wissen, was tue ich als nächsten Schritt. Und das kann auch sein, wie gesagt, wenn ich 3-4 Mal Angebote ablehne, bin ich draußen. Und wenn das halt von mir als Tagesjobs sind, sind es halt Tagesjobs. Wenn ich Springerin bin oder Springer, sind es halt diese Jobs. Also ich kann es mir gar nicht erlauben zu sagen, ich mach das nicht, ich kann es auch begründen, es interessiert nur die Bühnen nicht, es interessiert die Konzertveranstalter nicht. Das heißt, ich handle mir auch dadurch massive Nachteile in meiner beruflichen Entwicklung ein. Und wie man das alles nicht sehen kann, ist mir ein Rätsel.
Jetzt sind wir schon bei den Auftraggebern und den Arbeitgebern. Was bedeutet denn das für die, wenn wir jetzt denken an eben, weiß ich nicht, Kulturvereine, die KünstlerInnen einladen möchten oder an Projekte, die zustande kommen sollen und diverse KünstlerInnen einladen möchten, ob das jetzt Projekte aus dem Literaturbetrieb sind oder aus dem Film oder am Theater, was auch immer?
Ich kann es ja nicht wissen, wann ich zufällig gerade arbeitslos bin und wenn ich den Arbeitslosengeldbezug habe. Das heißt, ich kann eigentlich im Grunde genommen einem Veranstalter heute nicht mehr fix zusagen, wenn ich denn sozusagen überhaupt in die soziale Lage komme, Arbeitslosengeld zu beziehen, dann kann ich dem nicht mehr fix zusagen, es wird dann auch so sein. Umgekehrt können die Veranstalter und Veranstalterinnen auch dann immer nur mit Leuten arbeiten, die also nie in diese Lage kommen oder ich weiß nicht, was die dann machen müssen, einen Offenbarungseid leisten. Also das heißt, es mischt sich auch in die Planung ein. Und es ist möglicherweise bei Kulturveranstaltern noch nicht so problematisch, aber bei großen Theaterhäusern ist das eine Katastrophe. Also die haben ja viele, die haben auch Ausfälle, die haben auch viele Planungsnotwendigkeiten, die haben ja größere Besetzungen und alles Mögliche. Das heißt, die können nicht sozusagen mit diesen ungefähren Vereinbarungen leben. Die müssen Gewissheit haben, weil da hängt ja dann eine ganz teure große Produktion dran mitunter. Ne?
Was wäre jetzt die Forderung seitens IG-Autorinnen und Autoren?
Also erstens, diese Regelung muss weg. Die muss sofort weg. Wir werden das auch in den nächsten Wochen und Monaten mit allem Nachdruck betreiben. Wir bereiten gerade eine große Kampagne vor. Mit der werden wir dann auch öffentlich werden, massiv öffentlich werden oder beginnen, massiv öffentlich zu werden. Und der zweite Schritt ist, es muss endlich ernsthaft verhandelt werden über die bessere soziale Absicherung der Künstlerinnen und Künstler. Wir kennen die Zahlen alle und wir leben trotzdem mit einer Situation, die nicht nachvollziehbar ist. In jedem Regierungsprogramm steht das drinnen als Absicht, zumindest der letzten Jahre. Ich habe jetzt entdeckt, meine Kollegen und Kolleginnen, die ein bisschen vor mir dran waren bei der IG-Autorinnen und Autoren in den Mitte der 70er Jahre, haben damals schon verhandelt mit dem Sozialministerium für eine Künstler- und Künstlerinnen-Sozialversicherung. Das war vor 50 Jahren. Wir stecken seit 50 Jahren in Verhandlungen. Also das ist jetzt wirklich mehr als genug.
Auf jeden Fall ein geduldiges Verhandeln der IG-Autorinnen und Autoren und auch von Gerhard Ruiz. Vielen Dank für das Gespräch und danke auch an die Buchhandlung List, die uns hier Herberge gewährt hat an einem windigen Tag in Wien. Danke, Gerhard Ruiz.
Ja, gerne.
Gerhard Ruiz, Geschäftsführer der IG-Autorinnen und Autoren, im Gespräch mit Magdalena Stammler zum Zuverdienstverbot bei Arbeitslosengeldbezug und zur Frage, warum dies Künstlerinnen und Künstler und in der Kultur Tätige besonders stark betrifft. Eine sozial zweifelhafte Maßnahme, die jedenfalls jene betrifft, die es ökonomisch schwer haben in unserer Gesellschaft. Soweit ein weiteres Gespräch aus der Buchhandlung. Die werden bei uns auch immer häufiger. Vielleicht können wir da ja eine neue Reihe machen. Das war der Widerhall, wie immer nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Fürs Zuhören bedankt sich im Namen des FAS-Teams Jörg Stöger.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.